Wow, ich bin einfach überwältigt von dem, wenn man in diese Anbetung Gottes hineinkommt, wie wir gerade eben die Zeit zusammen hatten. Es ist ein Moment, wo die Dankbarkeit so stark durchkommt zu dem Jesus, den wir lieben, den wir anbeten, der uns eine neue Identität gegeben hat, uns Wert gegeben hat. Und diesen König anzuerkennen als denjenigen, der heilig ist, der gerecht ist. Die Worte, die heute schon gefallen sind, sind eigentlich das, was der Inhalt meiner Botschaft heute auch sind. Ich möchte, dass wir uns heute darauf fokussieren, dass dieser Jesus kam, um zu dienen. Wenn wir zwei Sonntage zurückschauen, den ersten Advent, hatten wir den König, der Könige, der als Herrscher wiederkommen wird. Nicht mehr als kleines Kind, sondern als Herrscher. Derjenige, der das verheißen hat, was wir in Offenbarung lesen. Und letzte Woche, haben wir Jesus bestaunt, der das Lamm ist. Das makellose, fleckenlose Lamm Gottes, das allein würdig ist, dieses Siegel zu öffnen. Und heute wollen wir mal in die praktische Geschichten reinschauen von Jesus. Wie lebte er? Wie begegnete er Menschen? Wie erleben wir ihn heute? Und bevor wir da reintauchen werden, habe ich hier mal was mitgebracht, das ich kurz einmal demonstrieren will. Also heute Morgen sagt da schon jemand, dass das Glücksrad hier wird gedreht und dann schauen wir, was da rumkommt. Nein, darum geht es nicht. Ich habe hier eine Waage gebaut. Kann man das erkennen? Also sie ist nicht geeicht, sie ist sehr primitiv. Aber für das, was ich heute verdeutlichen möchte, ist sie völlig ausreichend. Ich möchte uns kurz eine Szene malen, bevor wir gleich eintauchen werden, wer dieser Jesus war, um zu verstehen, was Jesus aufgegeben hat und was er verlassen hat, um so zu werden wie einer von uns. Dafür springe ich jetzt mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Und zwar stellt diese Flasche Gott dar. Gott in seiner Allmacht, in seiner Souveränität, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was wir so in der Natur sehen, all das, was wir bestaunen im Wasser, in der Luft, alles, was uns umgibt, was Gott geschaffen hat und seine Größe, er ist der Maßstab, der das Gewicht vorgibt, wie man ihm begegnen kann. Und dieser Gott, ich packe das mal hier auf die Waage, so. Also, sie schlägt an. Die Waage ist jetzt komplett, sag mal, ja, das Gewicht gibt Gott vor. Und jetzt ist ja so, dass wir Menschen diesem Gott begegnen wollen. Wir wollen diesem Gott nahe kommen, aber wenn wir uns Menschen anschauen, sind wir auch so ein Gefäß. Und wir versuchen, diesem Gott zu nahen. Und wir merken, dass wir als Mensch vom Gewicht her niemals mit Gott auf einer Ebene sein können. Es ist unmöglich, Gott so zu begegnen. Und dazu springe ich mal ganz kurz in die Geschichte hinein. Das Volk Israel, als sie in der Wüste waren, hatten einen Auftrag. Sie sollten eine Hütte bauen, eine Begegnungsstätte. Und da gab es einen Raum, der hieß das Allerheiligste. Und in diesem Raum war würdig, oder besser gesagt, es gab nur eine einzige Person, der Hohepriester, der in der Lage war, in diese Begegnung reinzukommen mit Gott. Ein einziges Mal im Jahr, an dem Versöhnungstag am Yom Kippur. Dort hatte er die Möglichkeit reinzugehen und er musste Blutopfer geben als Sühnung für seine Sünden und für die Sünden des Volkes. Aber es war nicht die Begegnung, dass er Gott auf Augenhöhe begegnen konnte. Und wenn wir noch weiter zurückspringen, dann lesen wir ganz Anfang in der Geschichte, dass Gott den Menschen schuf. Und der erste Adam war derjenige, der aus dem Paradies rausgeworfen wurde, weil er gegen Gott gesündigt hatte. Und von da an in Trennung mit Gott lebte. Und somit brauchte es einen zweiten Adam. Einen Adam, der kommen würde, um das, was der erste Adam zerstört hat, wiederherzustellen. Und hier kommt Jesus ins Spiel. Wir können Weihnachten nicht ohne Ostern feiern, weil Weihnachten keinen Sinn machen würde ohne Ostern. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass dieser zweite Adam, dieser Jesus, der zusammen mit Gott die Herrlichkeit verbracht hat, zusammen das geschaffen hat, was wir sehen, der wird Mensch und begegnet uns so. Und jetzt muss ich das hier einmal kurz justieren, dass meine geeichte Uhr dem entspricht, was es aussagen soll. Wir Menschen sind nur in der Lage, durch Jesus Gott zu begegnen und ihm auf Augenhöhe. Und während ich das so gebaut habe, habe ich gemerkt, es gibt ein Kreuz, was das Ganze verbindet. Und ich lese uns dazu eine Stelle, die mich total fasziniert hat und mich auch sehr in Staunen gebracht hat über das, was Jesus sagt in Philipper 2, Vers 5 oder ab Vers 6 bis 11. Ich lese das mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm alle auf die Knie werfen, alle im Himmel und auf der Erde und die unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden mit Gott dem Vater die Ehre geben. Mich hat das so fasziniert. Diese Stelle lesen wir oder habe ich schon so oft gelesen. Aber mir wurde es nochmal neu bewusst. Da ist jemand, der alle Autorität hat, der alle Macht hat, der vor dem die ganze Himmelswelt sich verbeugen muss. Er ist bereit, all das aufzugeben und zu sagen, ich mache mich jetzt verletzbar, ich mache mich zu einem Diener. Nicht nur zu einem Menschen, sondern er sagt, zu einem Diener. Wir kennen Diener aus der Geschichte, die wurden rumkommandiert. Tu das, mach jenes. Du machst die Aufgabe, die keiner machen will. Das sind Menschen, die, auf die man oft sogar herabschaut. Aber dieser Jesus sagt, und genau diese Position nehme ich ein, ich mache mich zu einem der Geringsten. Und ich habe überlegt, wo gibt es in der Menschheitsgeschichte noch jemanden, irgendeinen Präsidenten, irgendeinen Abgeordneten, irgendeinen Firmenchef oder egal, wen wir suchen würden, einen namhaften Menschen, der diesem Jesus gleichkommt, dass er sagt, und ich mache mich so klein, so tief, ich gehe so einen niedrigen Weg, um einen Menschen zu begegnen, gibt es halt nicht. Gibt es niemanden. Und das ist das Faszinierende. Das Faszinierende an Jesus, dass er einen Weg geschaffen hat, wo er am Kreuz starb, zerriss dieser Vorhang, der das Allerheiligste trennte, und er schaffte einen Weg, dass wir Gott auf Augenhöhe begegnen können. Jeder von uns. Jeder von uns darf durch Jesus, wie der erste Adam im Paradies mit Jesus und mit Gott leben, ihn sehen, erleben, schmecken, Begegnung mit ihm haben. Dadurch, dass Jesus gekommen ist. Das vorab zu dem. Genau. Jesus, wenn wir ihn anschauen, dann sind ja eigentlich die letzten 3 Jahre seines Lebens die Jahre, die so herausstechen. Also 30 Jahre lebte ja Jesus, hat seinen Beruf als Zimmermann ausgeübt. Ist Johann heute da? Johann, der Zimmermann? Okay. Er tat ganz normale Tätigkeiten. Baute wahrscheinlich Häuser, Dachstühle, Möbel, was auch immer. Aber es gibt einen Moment, wo dieser Jesus an die Front tritt. Und dieser Jesus fängt öffentlich an zu wirken. Und da lernen wir einen Jesus kennen, wo wir einfach nur staunen können, wie er ist und wie er Menschen begegnet. Ich möchte einige Punkte einfach so durchgehen, die uns einfach nochmal neu vor Augen führen, wie Jesus war, wie Jesus ist. Als erstes, vielleicht kennt ihr diese Szene, da gibt es eine, ja, die Bibel nennt das eine Ehebrecherin, die wird vor Jesus gezerrt. Und das ganze Volk, das ganze Trubel drumherum, sie schreien und sagen, laut Gesetz von Mose müsste sie jetzt gesteinigt werden. Jesus, was sagst du? Und hier entsteht eine Situation, wo ich einfach nur so fasziniert davon bin. Jesus geht nicht auf dieses ein, was das Gesetz als solches gesagt hat. Er konfrontiert jeden von ihnen. Er geht hier eine neue Stufe, wo er sagt, jeder von euch, der ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und alle, die sich selbst gefragt haben und hinterfragt haben, wussten ganz genau, ich bin nicht gerecht vor Gott. Da ist Schuld in mir, die mich anklagt. Ich bin nicht frei von Schuld. Und Jesus will damit einem sagen, macht euch nicht zum Richter über den anderen. Und setzt ihr einen neuen Maßstab, den die Leute so bis dahin nicht kannten. Und er sagt ihr, wenn es keinen Ankläger gibt, dann klage ich dich auch nicht an. Geh und sündige nicht mehr. Er lässt Gnade walten auf tiefster Ebene, womit kein Mensch gerechnet hat. Wir Menschen sind oft so, dass wir sofort die Strafe haben wollen. Wir wollen sofort Urteil, Gericht. Jesus geht hier ganz anders vor. Ein Ereignis, was Jesus auszeichnete, ist, dass er es auch liebte, seine Jünger herauszufordern. Ich habe da gerade das Ereignis der Speisung von den 5000. Da sind eine Masse von Menschen, die ihm ja, tagelang nachfolgen. Und jetzt ist die Situation da, dass die Jünger meinen, okay, jetzt kommt der Zeitpunkt, dass sie auch mal langsam nach Hause gehen können, die Leute. Weil es ist abends, sie sind alle hungrig. Und Jesus, was macht Jesus? Was sagt er ihnen? Gebt ihr ihnen doch zu essen. Also ich weiß nicht, wenn ich in der Situation wäre und ich plötzlich diese Aufgabe übertragen bekomme, da sind tausende von Leuten allein in dieser Raum hier, und sagen, so jetzt versorgt die mal, dann kommt man schnell an seine Grenzen. Aber Jesus sprengt hier auch hier wieder sprengt die Grenzen, und zeigt auf, menschlich ist es oft so, dass wir in eine Enge kommen. Aber was sie zusammentragen, ist das, was sie finden. Das sind diese 5 Brote und 2 Fische, die man letztendlich zu Jesus bringt. Er dankt dafür, er segnet es und verteilt es. Für mich ist hier ein ganz klares, eine klare Botschaft, die einfach neu durchkommt, dass Jesus einfach der Versorger ist, dass er zum richtigen Zeitpunkt mir das gibt, was mein Herz braucht. Ja, ich kann in Situationen sein, wo ich keinen Ausweg sehe. Jesus ist da, der mich versorgt. Jesus lehrte, Jesus unterwies die Menschen. Er war ja erfahrbar, er war ja nahbar. Er lebte unter den Leuten. Und eine Situation, da ist dieser Jesus unter den Menschen und da sind Kinder. Und er sagt, lass die Kinder mal zu mir kommen. Und er nimmt eines dieser Kinder und sagt zu den Erwachsenen, wenn ihr nicht so werdet wie diese, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Eine krasse Aussage. Jeder von uns, der vielleicht Kinder hat oder Kleinkinder beobachtet hat, der weiß, dass sie in einem ganz bestimmten Alter einem komplett alles glauben. Du kannst ihnen erzählen und sie werden es für bare Münze nehmen. Sie vertrauen dir und sie glauben dir, weil du ihre Welt bist. Und Jesus greift diesen kindlichen Glauben her auf und er sagt, das wünsche ich mir von euch, dass ihr einfach vertraut und glaubt, dem wer ich bin. Dann tun sich neue Türen auf, neue Facetten sind möglich. Jesus begegnet den Menschen in ihrer Not. Er sieht die Kranken, er sieht die Verkrüppelten, die belastet sind mit dämonischen Belastungen. Und er befreit sie, er setzt sie frei, er speist die Hungrigen, er hebt die auf, die am Boden zerstört sind. Und dann gibt es die Momente, wo Jesus stundenlang gar nicht wegkommt von der Masse von Menschen, die in alle seine Nähe suchten, weil sie von ihm eine Berührung haben wollten, weil sie eine Heilung erleben wollten. Und das ist so faszinierend, dass er das so verkörpert, dass er den Einzelnen sieht. Ey, es ist ihm total wichtig, dass wir das immer wieder für uns auch verstehen und begreifen. Vielleicht auch gerade in den Momenten, wo es mir nicht so gut geht, wo ich durch Phasen des Lebens durchgehe, wo ich das nicht spüre und auch nicht erlebe. Aber das ist eine geistliche Realität, die keiner von uns ändern kann. Jesus nimmt Bilder des Alltags und sagt, hey Leute, ich sehe wieder den Einzelnen. Wenn da jetzt ein Hirte mit vielen Schafen ist und eins geht ihm verloren, dann geht er ihm nach und sucht nach dem. Diese Wichtigkeit nochmal zu betonen, dass ihm die Menschen wichtig sind. Eine Sache, die auch sehr stark heraussticht, ist, wenn wir Jesus anschauen, dass er viel Zeit mit Menschen beim Essen verbrachte. Er sprach mit Leuten, er nahm sich Zeit, um hinzuhören. Das ist das Beispiel von Martha und Maria. Sie sitzen, unterhalten sich und Jesus sagt zu Martha, weil sie sich beschwert hat, Martha, die Maria hat das bessere Teil erwählt. Sie saß zu den Füßen Jesu, lauschte seinen Worten, nahm sich Zeit für ihn. Und ich glaube, dass auch hier etwas ist, was wir für uns lernen können. Und nicht nur lernen, sondern einfach komplett beherzigen, dass es so wichtig ist, diese Zeit, diese intime Zeit, diese Ruhezeiten mit Jesus zu suchen. Weil ich kenne das, wahrscheinlich kennt ihr das auch alle, dass wir durch den Alltag oft so hetzen und wir so viel Aufgaben im Alltag zu erledigen haben, dass Jesus auf der Strecke bleibt, dass etwas runterfällt. Er sieht den Einzelnen. Er kümmerte sich um die Jünger. Er hat seine 12 Jungs, sagen wir mal so, ins Vertrauen gezogen. Mit einigen von ihnen ging er sogar an Orte, wo niemand sonst mitging. Dass er auf diesem Berg der Verklärung mit Elia und Mose und Jesus war und sie hautnah diese ganze Nähe, diese tiefe Nähe mit Jesus erleben. Und ich glaube, dass wenn wir lernen, in dieser Abhängigkeit mit Jesus hineinzutauchen, dass genau diese Ereignisse, diese Momente in unserem Leben mehr und mehr sich auftun werden, dass Gott uns neue Facetten zeigen wird, so wie mit Matthias heute auch sagte. Wir wollen nicht aufhören zu verstehen und zu begreifen, dass da noch so viel mehr in Jesus ist. Oft ist es so, dass wir von dem, was wir kennen und erkannt haben, dass uns das begrenzt, aber Jesus ist so viel größer, dass er uns in Dinge hineinführen will, wenn wir offen sind und auf ihn hören und er uns mit hineinnehmen darf. Wie Maggie heute sagte, Jesus ist erlebbar. Jesus ist anfassbar oder war anfassbar. Er ist derjenige, der wahrheitsliebend ist. Er ist ehrlich. Er ist treu, er ist hoffnungsvoll. Es gibt keine hoffnungslose Situation bei ihm, kein hoffnungsloser Fall. Und Jesus lädt uns ein, genauso wie seine Jünger damals eingeladen hat. Er sagt, folgt mir nach. Folgt mir nach. Jesus nachfolgen heißt, anzuerkennen, dass dieser Jesus der Weg ist, dass er sagt, ich bin die Wahrheit und dass er das Leben ist. Es gibt niemanden anders, der uns den Weg zum Vater zeigt, außer durch Jesus. Jesus kam und diente. Und eine ganz bemerkenswerte und richtig große Tat, die Jesus getan hat, war kurz vor seinem Tod. Und das war ein Ereignis, wo er mit seinen Jüngern zusammen war. Und sie saßen bei dem letzten Abendmahl zusammen. Und Jesus, wo er mit ihm im Gespräch ist, hat einen tiefen Verlangen, seinen 12 Aposteln, seinen 12 Jungs, die ihm nachfolgen, ganz, ganz praktisch zu dienen und nochmal die Schrift, dass die Schrift nochmal in Erfüllung geht, die wir am Anfang gelesen haben, dass er einer der Geringsten wurde, einer der Diener wurde. Ich lese das aus Johannes 13 von Vers 4 bis 17. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, mit dem er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als er an die Reihe kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn ich nun, der Herr und Meister, euch die Füßen gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich euch behandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Nun ist es ja bei uns in der Kultur nicht so, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen. Wir kennen das eher vielleicht aus bestimmten Situationen, wo man das vielleicht in engeren Kreisen macht. Vielleicht hast du es auch noch nie erlebt. Aber Jesus spricht dir etwas an, gerade in diese Konfrontation mit Petrus, wo er sagt, Petrus, ihr seid rein, ich habe euch rein gemacht. Euer Mensch ist neu, euer Geist ist erneuert. Und dennoch gibt es Momente in unserem Leben, wo wir versagen, wo wir uns beschmutzen, wo wir dreckig werden. Und da bedarf es einer Reinigung. Und Jesus lebt das hier ganz, ganz praktisch vor, indem er das, was die Menschen damals in der Kultur für so normal hatten, dass es einen geben musste, der den anderen dient, die Füße wäscht. Und er übernimmt diese Rolle. Er macht sich so tief als der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erde. Er macht sich so tief, dass er diesen Jungs, diesen Männern begegnet. Und ich möchte, dass wir heute im Gottesdienst nicht nur dieses Wort hören, sondern dass wir heute praktisch werden. Gibt es hier unter uns eine Person, die Chris heißt? Chris oder Christian? Da gibt es einen Christian. Sehr schön. Christian, habe keine Ahnung, ob du jetzt weißt, was auf dich jetzt zukommt, aber dieser Name begleitet mich jetzt schon eine ganze Woche. Und ich wusste auch nicht, ob ich hier heute einen Christian finden würde. Aber bist du so frei, magst du nach vorne kommen? Genau, das ist... mutig von dir. Ja. Du musst nichts zusagen, aber ich würde mich freuen. Christian, ich habe es total auf dem Herzen und es wäre mir eine Ehre, dir heute die Füße zu waschen. Okay. Wärst du einverstanden?
Ja.
Okay. Dann würde ich mal einmal den Pianospieler hier schon mal nach vorne bitten. Und du kannst schon mal hier vorne hinkommen. Ich hole nur noch mal kurz einen Stuhl. stelle mal so hin, dass die meisten nicht sehen können. Nimm Platz. Krempel mal deine Hosen ein bisschen hoch. Es ehrt mich total. Dir einfach auf diese Art und Weise zu dienen. Ich habe es noch nie gemacht. Nicht in diesem Rahmen. Früher mal als Teens oder Jugendliche und dann Jungs haben wir das mal gemacht. Aber es ärgert mich genauso, weil ich einer so bin wie du und wir uns auch auf Augenhöhe begegnen dürfen. Jesus fordert uns auf, dass wir einander dienen. Das ist jetzt nur eine Form. Du hast jetzt nicht groß was davon, vielleicht saubere Füße, vielleicht hast du heute Morgen auch schon gewaschen, ist auch egal. Wie auch immer, darum geht es nicht. Aber ich will dir einfach Danke sagen für dieses Vertrauen. Danke dir für diesen Schritt, den du gegangen hast. Und ich habe es voll auf dem Herzen, wenn ich deine Füße gewaschen habe, dass ich dich einfach segne, die salbe und segne. Du darfst deine Füße einmal reinstellen. Na, lass mal stehen, genau. Wie fühlt sich das an? Komisch. Matthias, willst du das Mikro einmal bringen? Genau. Genau. Ist ungewohnt, richtig?
Ja. Geht das?
Ja. Das geht. So.
Ich finde es ganz interessant, weil heute Morgen war... Hört ihr mich?
Ja.
Wir sind, also ich habe ein cooles Wochenende mit meiner Frau gehabt, meine Kinder waren bei meinen Eltern und ja, und dann war heute Morgen, war ein bisschen stressig alles und
stell mal drauf.
Aber ich wollte zur Kirche fahren, auf jeden Fall. Dann habe ich die Kinder geholt, dann haben wir uns fertig gemacht alle und dann wollte ich losfahren und dann auf einmal geht das Auto nicht mehr an. Richtig mies. Aber dachte ich jetzt so, ja gut, fahren wir jetzt trotzdem oder fahren wir nicht? Lassen wir es jetzt sein? Ist das irgendwie so ein, sollten wir wahrscheinlich nicht fahren? Keine Ahnung, aber ich habe gedacht, nee, das lasse ich mir nicht geben, gerade nicht von Autos. Da habe ich das Sagen. Dann habe ich den einen, habe ich halt irgendwie, habe ich meine Kinder gesagt, die sollen alle uns anschieben. Dann habe ich die Karre angeschoben, haben wir die angemacht. Dann habe ich den Wagen zur Seite gefahren, ich habe zwei Autos, dann habe ich das andere Auto genommen und habe gesagt, wir fahren auf jeden Fall. Und ja, es ist immer ein bisschen Überwindung sonntags, muss man einfach so sagen, gerade als Familie. Du hast irgendwie viel um die Ohren, so, du bist froh, irgendwie, wenn du am Wochenende ein bisschen Ruhe hast und alles. Aber spätestens, wenn ich jedes Mal hier bin, bin ich froh, dass ich diesen Schritt getan habe, dass ich hingekommen bin. Weil der Teufel will nicht, dass wir Gott begegnen.
Amen.
Und das merke ich jedes Mal, dann immer wieder durch so Kleinigkeiten. Und, aber jedes Mal diesen Schritt zu sagen, nee, ich nehme die Zeit, ich will Beziehung mit Gott haben, ich will für ihn hier sein und heute den Tag einfach mit ihm dienen.
Ja.
Und ja, darum Überwindung, trotzdem kommen, hier hinkommen und dann jetzt sowas Cooles erleben wie jetzt. Das ist schon, ja, Halleluja, ne? Was soll man sagen?
Ja. Bleib mal sitzen. Ich habe ja Salböl, genau. Weißt du, wer im Alten Testament gesalbt wurde? Weißt du, welche Personen das waren? Personengruppen, die Ärmsten. Tatsächlich waren es nur die auserwählt waren. Das waren die Könige und die Priester. Das waren die Leute, die Gott ganz besonders auserwählt hat. Und sie wurden mit Öl gesalbt. Durch das Kreuz, durch den Sieg von Jesus, macht er uns zu Königskindern. Er macht uns zu Söhnen und zu Töchtern und er salbt uns und gibt dir und mir eine neue Identität. Und diesem Bewusstsein, Christian, will ich dich einfach segnen. dich und deine Familie. Empfang. Papa, und ich danke dir für Christian. Ich danke, dass du den Himmel bewegt hast, Jesus. Wurde es einer von uns. Hast dich zum Diener gemacht, hast dich zum Geringsten gemacht. Und hebst uns hoch. Schenkst uns einen neuen Wert, schenkst uns eine neue Identität. Ich danke dir für den Sieg, dass du die Welt überwunden hast und durch deinen Namen sind wir Überwinder, Jesus. Und ich segne Christian damit und seine Familie, dass er in diesem Bewusstsein geht als Priester, als Mann Gottes, als den, den du auserwählt hast, den du rausgezogen hast. Und du hast ihn versetzt aus dem Licht, aus dem Reich der Finsternis in dein Reich deines Lichts. Jesus, und dein Friede ist größer. Dein Sieg ist viel, viel größer als jede Niederlage. Aber und ich bete, dass deine Kraft in ihm als Mann mächtig ist. Ich danke dir, dass du für ihn bist und nicht gegen ihn bist. Ich danke dir, dass du, Christian, mit Gott über Mauern springen kannst. Dass er der ist, der dir Licht gibt, das aus dich herausleuchtet. Dass er dich zum Salz gesetzt hat, damit du einen Unterschied machst in dieser Welt. Du bist geboren, um zu leben, ewig zu leben. Jesus, und ich bete, dass dieser Mann ein brennendes Herz hat für dich, für die verlorenen Menschen. Dass du ihn brennend machst für das, was du für ihn vorgesehen hast. Ich bete, dass du ihm die Augen des Herzens öffnest und die Augen des und die Ohren des Herzens, damit er sehen kann und erkennen kann, zu welcher Hoffnung du ihn berufen hast. Und dass die Kraft des Himmels in ihm lebt und nie ausgeht. Damit segne ich dich und deine Familie. In Jesu Namen. Amen.